Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flother am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt geht es um die Probleme eines raffinierten Höhlensystems im vorderen Kopfbereich, das vor allem eines enthält, nämlich Luft. Es ist mit Schleimhaut ausgekleidet und die Durchblutung, die sorgt für den Antransport von Immunzellen und Abwehrstoffen, sodass zum Beispiel Entzündungen in diesem Bereich eigentlich gut abgewehrt werden können. Aber wenn in den Nasennebenhöhlen, nämlich diesem komplexen Labyrinth im Kiefer und in anderen Knochen, diese Balance gestört ist, dann kommt es zu Problemen. Und das passiert über 6 Millionen Mal jährlich bei uns in Deutschland, immer dann, wenn zum Beispiel ein Schnupfen sich weiter ausbreitet. Aber es gibt auch andere Gründe, die zu einem Bild einer akuten Entzündung einer Nasennebenhöhlenentzündung führen können. Manchmal heilt die dann nicht aus und manchmal sind auch Allergien schuld an Dauerproblemen. Und es kommen auch andere Faktoren dann hinzu. Und dann können Schleimhautgebilde entstehen, wenn das länger andauert, sogenannte Polypen. Und das Ganze wird dann doch chronisch. Mehr im weiteren Verlauf der heutigen Sendung unter dem Titel HNO-Medizin, wenn die Nebenhöhlen Ärger machen. Jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Manche kennen ihn schon, denn er ist ganz häufig zu Themen der HNO-Medizin unser Ansprechpartner auch in den aktuellen Meldungen. Er kommt vom Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Professor Jörg Schipper ist dort der Direktor der HNO-Universitätsklinik. Herzlich willkommen, Herr Professor Schipper.
Ja, guten Tag, Herr Flother.
Nebenhöhlen plural. Das gibt nicht nur eine, sondern mehrere und die haben auch ab September jetzt 10 Grad weniger schon Temperatur, Konjunktur?
Absolut, jetzt geht es wieder los. Das freut den HNO-Arzt, das ärgert den Patienten.
Die Praxen sind dann voll.
Die Praxen sind dann voll, auch bei den Hausärzten. Aber man muss vielleicht auch darüber nachdenken, vielleicht hat das ja auch einen Sinn, warum jetzt plötzlich wieder der Schnupfen kommt. Er kann ja auch was Positives haben.
Also, Herr Professor Schipper, positiv und Schnupfen, da werden viele Menschen jetzt zuhören. Ich bin mal sehr gespannt, was Sie da erzählen.
Ja, die Schleimbildung, der Schleim ist ja ein Biofilm und eine Schutzschicht auf der Schleimhaut. Und dort findet ja schon die erste Immunabwehr statt. Und wenn jetzt die Zahl der Viren oder Bakterien zunimmt und die Durchblutung sich reduziert im Bereich der Schleimhaut aufgrund der Kälte, der Temperaturunterschiede, dann können sich solche Viren oder Bakterien besser verbreiten. Und der Körper produziert sozusagen als erste Abwehrmaßnahme, als First Defensive Line könnte man fast sagen, mehr Schleim. Das stört natürlich den Betroffenen, weil dann ist die Nase verstopft. Das stört, man muss immer schnaufen oder muss es runterschlucken und es ist auch dem Gegenüber unangenehm. Aber eigentlich hat das eine positive Funktion.
Also eine Art Spülung.
Eine Art Spülung.
Das ist aber auch unproblematisch. Das ist ja sogar dann physiologische Spülung, die eigentlich einen guten Sinn hat und die noch keinen Krankheitswert hat. Wie entsteht ein Krankheitswert dann möglicherweise durch so einen Vorgang?
Er entsteht dann natürlich, wenn eine Nasennebenhöhle verstopft wird. Also jede Nasennebenhöhle, meist paarig angelegt, die Kieferhöhle, die Siebbeinzellen, die Stirnhöhle und die Kalbeinhöhle.
Von unten nach oben.
Haben einen Ausgang zur Nasenhaupthöhle. Das ist die Nase, die im klassischen Sinne, die wir kennen. Und dort muss der Schleim, der produziert wird, in den Nasennebenhöhlen abfließen. Und wenn jetzt dieser Ausgang von dieser Nasennebenhöhle blockiert wird, dann kommt es zu einem Stau. Und dann entsteht eine entsprechende Sinusitis mit entsprechendem Krankheitswert.
Ist das auch der Weg von einem Schnupfen, der durch Viren bedingt wird, zu einer danach folgenden Nasennebenhöhlenentzündung? Ist das der klassische Weg?
Das ist ein klassischer Weg. Wir sprechen natürlich im Augenblick nur über Infektionen, nicht über Allergien. Es gibt natürlich noch einige andere, aber jetzt sind wir ja gerade beim Thema Infektion. Das ist der klassische Weg.
Das heißt, es verstopft und dann
gibt's einen Stau.
Sich den Stau. Dort, da Bakterien ja grundsätzlich auch in den Höhlen siedeln, haben die einen Nährboden und vermehren sich dann unphysiologisch.
Es ist schön warm, es ist feucht, es gibt viel zu fressen. Also ideal für so ein Bakterium. Der fühlt sich da richtig, richtig wohl.
Lassen Sie uns noch einen Moment bleiben bei den durch Erreger bedingten Entzündungen. Es gibt auch Menschen, die haben keinen Schnupfen vorher gehabt und einige Tage später dann oder 10 Tage später kommt es dann zu dieser Entzündung der Nasennebenhöhlen, sondern die haben ganz akut, geht es da gleich mit los. Was sind das denn für Erreger und wie kommt das zustande?
Das sind meist virale Infekte und je nachdem, wie das Immunsystem beschaffen ist, entweder aufgrund, wenn man, sag mal, erschöpft ist, dann ist das Immunsystem vielleicht nicht so aktiv, aber wenn man erholt ist, dann reagiert das vielleicht überschießend und dann gibt es sofort eine entsprechende Schwellung der Schleimhäute. Das heißt, der Körper wehrt sich, weil mit der Schwellung soll die Durchblutung gefördert werden und gleichzeitig auch mehr Schleim produziert werden. Und dann hat man natürlich dieses Gefühl der verstopften Nase und dieses Krankheitsgefühl, weil wenn das Immunsystem richtig hochgefahren wird, dann spüren sie das. Sie haben eine gewisse innere Unruhe und sie spüren, irgendwas ist nicht in Ordnung. Sie sind nicht so gelassen und so ruhen in sich, wie sie es sonst kennen.
Ich höre das immer auch mal von Hausärztinnen und Hausärzten, die dann ihren Patienten sagen, also wenn Sie wirklich eine Nasennebenhöhlenentzündung haben, dann können Sie sich wirklich richtig schlecht fühlen, weil das auch so eine große Oberfläche ist. Wenn man die eben halt ausbreiten würde, wäre das
absolut
ein kleiner Teppich so ungefähr fast schon.
Kann man fast sagen, ja.
Und dieses entzündet sich alles, also ein großes Gebiet, was sich entzündet.
Genau, es entzündet sich ja auch die Bereiche mit, die vielleicht erstmal gar nicht betroffen sind. Also angenommen, an einer ganz anderen Stelle kommt es zu einer lokalen Infektion, aber das gesamte System reagiert ja dann. Also der gesamte Teppich, von dem Sie gerade gesprochen haben, reagiert. Und das ist natürlich eine entsprechende Belastung, rein jetzt physikalisch betrachtet, für den Körper. Und deswegen spüren sie auch diesen Krankheitswert.
Wie geht man mit einer solchen Entzündung um? Weil da gibt es die entsprechenden Leitlinien, es gibt hier Hausmittel und alles ist dort mal in dieser Standardisierung in den Empfehlungen zu einer Behandlung ja auch mal geprüft, überprüft worden, geguckt worden, wo gibt es Studien. Was können Sie heute sagen, wenn so eine Nasennebenhöhlenentzündung vorliegt? Wie viel ist viral bedingt, wie viel kommt durch Bakterien und was tut man dagegen?
In der Regel ist die erste Infektionsquelle die Viren und die Bakterien kommen eigentlich erst zusätzlich, wenn diese Barriere zerstört ist, also dieser Biofilm zerstört wird, dann setzen sich noch Bakterien mit drauf. Aber der Virus ist eigentlich sozusagen die Eintrittspforte, die die erste Barriere zerstört im Bereich der Nasennebenhöhlen. Wir sprechen als Mediziner zunächst von einer akuten Rhinitis. Das betrifft nur die Nasenhaupthöhle. Und wenn die Nasennebenhöhlen mitbeteiligt werden, dann sprechen wir von einer akuten Rhinosinusitis. Der Name akut sagt schon, dass es in der Regel eine akute Reaktion ist. In der Regel hält sie nach Leitlinie maximal 3 Wochen. Dann sollte sie abgeklungen sein. Ansonsten wird sie chronisch. Das ist dann eine neue Situation. Wichtig ist, dass man bei einer akuten Rhinitis erstmal auf jeden Fall eine positive Einstellung hat und weiß, aha, ist eine normale Körperreaktion. Und dass man auf gar keinen Fall hier Antibiotika gibt, das wäre völlig falsch, was leider in Deutschland immer noch sehr viel passiert. Sondern man muss einfach tun, dass einfach der Schleim gut abfließen kann. Man kann etwas tun, dass sich das Krankheitsgefühl etwas mindert. Wärme tut sicherlich gut. Man kann auch inhalieren mit Dampfbädern, wenn man das möchte.
Aber nicht sehr scharfen Dingen, Menthol oder so etwas.
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen drüber. Ja. Es gibt Experten, die sagen, das Menthol ist sogar schädlich. Andere sagen wieder, naja, das führt zu einer Abschwellung der Nase. Ich bin im Augenblick eigentlich jemand, der zur zweiten Gruppe zählt. Also ich empfehle es derzeit mehr den Patienten. Aber man muss auch die Kritiker sehen, die haben auch nicht ganz Unrecht. Es gibt auch einige Studien, die, sage ich mal, mögliche Nachteile auch aufgezeigt haben von diesen Inhalationen. Zum Beispiel können Sie ja nicht gewährleisten zu Hause, dass das System steril ist. Das heißt, auch dort können Sie ja in diesem feuchten Milieu neue Bakterien züchten, die Sie dann inhalieren, vielleicht sogar in die Lunge. Also das darf man auch nicht ganz unberücksichtigt lassen.
Also man sollte die vorher säubern, die Gefäße und alles, absolut, was da dann eingeatmet wird. Dann gibt es ja jede Menge Präparate, die da empfohlen werden, auch Naturheilmittel, Schlüsselblumenextrakt und so weiter. Wie sind die denn bewertet worden? Was empfehlen Sie da, wenn es in Richtung Nebenhöhlen dann weitergeht?
Also Immunstimulantien sind eigentlich sehr gut. Das empfehle ich auch meinen Patienten, weil das führt, und das ist auch nachgewiesen, auch die Krankenkassen übernehmen teilweise auch hier dafür die Kosten, weil es nach Evidence-Based Medicine bewiesen ist, dass aus dem Knochenmark vermehrt weiße Blutkörperchen ausgestoßen werden, die zu einer verstärkten Immunabwehr führen. Man spürt das dann auch, wenn man dieses Medikament nimmt. Die Naturheilmittel nimmt man meist so 6 Kügelchen am ersten Tag, 5 am nächsten Tag, also eine absteigende Dosierung. Und dann muss man eine Pause machen, weil es sonst zu einer Überstimulation des Knochenmarks kommt. Die haben eine sehr positive Wirkung. Wenn man das dann kombiniert, vielleicht mit abschwellenden Maßnahmen im Bereich der Nase, Wobei auch aufpassen, diese klassischen Nasentropfen, die adrenalinhaltig sind, die sollte man nicht zu lange nehmen, weil das Adrenalin zu einer Schleimhautschädigung führen kann. Man darf die durchaus mal 3 Tage, vielleicht maximal 5 Tage nehmen, aber länger sollte man es nicht tun.
Es gibt heute Salzlösungen, die auch dann als Spray angeboten werden. Ich habe das mal probiert, das zieht ja ganz schön raus, aber gibt es da die ähnlichen Probleme?
Nein, Salz ist eigentlich positiv zunächst mal, weil Salz ist ja, zieht ja die Flüssigkeit. Das ist sozusagen der Trick, wenn man also Salz reinbringt, die Nasenhaupthülle, entzieht sie die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit aus den Nasennebenhöhlen. Es kann aber sein, durch diese Nasenspülungen kommt es zu einer mechanischen Belastung der Schleimhäute, weil dafür sind sie ja nicht gebaut worden vom Schöpfer, sondern eigentlich nur, dass feuchte Luft durchströmt und nicht Wasser.
Und Salzwasser
auch. Salzwasser auch noch. Ja. Das kann dann schon, auch wenn Sie das chronisch jeden Tag machen, kann es schon zu Veränderungen kommen, dass dann diese Patienten zum Beispiel auch über eine verdickte Schleimhaut klagen, über verdickte Nasenmuscheln. Das kann dann durchaus passieren.
Also auch da wahrscheinlich dann die kurze Anwendung kommt in Betracht.
Absolut.
Dann hat Cortison-Spray ein fröhlich Urständ gefeiert. Plötzlich kam es in die Therapie, während man vorher sagt, um Gottes Willen bei einer Entzündung bloß nicht mit Cortison, bis man vielleicht entdeckt hat dann, dass die Entzündung auch separat behandelt werden kann.
Ja, das sind die sogenannten topischen Steroide, also cortisonhaltiges Nasenspray. Es gibt da verschiedene Hersteller. Man ist deswegen darauf gekommen, weil man heute immer besser verstanden hat, wie eigentlich diese Entzündungsmechanismen in der Schleimhaut ablaufen. Und man hat festgestellt, dass sehr viele Parallelen sind mit der allergischen Reaktion. Obwohl ja kein Allergen da ist, wir sprechen jetzt hier von der Infektion, aber man hat gesehen, dass ähnliche Zytokine ausgeschüttet werden beispielsweise und ähnliche Zellstoffprozesse angestoßen werden. Und diese möchte man ja blockieren. Die möchte man stoppen, damit es nicht chronisch wird. Mhm. Und da hat man gesehen, dass man genauso wie bei einer Allergie hier auch mit Steroiden, mit topischen Steroiden arbeiten kann, die dann zu einer Unterbrechung dieses, ich sag mal, Teufelskreislauf führen.
Ohne dass da die Bakterien noch weiter in die Hände klatschen und sich vermehren.
Genau. Also diese Schwellung der Schleimhäute wird sozusagen blockiert, die Schleimproduktion wird langsam reduziert. Das ist der Vorteil von diesen Stoppen.
Da sind wir schon eigentlich bei den Allergiemechanismen, denn das ist ja auch ein anderer Weg, auf den solche Entzündungsprozesse eben halt laufen können. Das heißt also, man wird auf diesem Wege auch den Menschen helfen können, wenn man rechtzeitig eingreift.
Genau, das ist absolut und deswegen sind die auch so erfolgreich, diese topischen Steroide.
Bleibt das Stichwort Polypen. Was ist das und wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, Polypen sind eigentlich eine Schleimhautwucherung, eine besondere Spielart der Schleimhautwucherung oder Schleimhautverdickung. Und die führen natürlich leicht zu einer Verlegung der Nasenausführungsgänge, die ja Ursache sein können dann für eine Sinusitis. Und deswegen ist eben wichtig, dass man diese Polypen behandelt. 1-2 Polypen stören sicherlich nicht, aber wenn das sehr ausgeprägt ist, dann stört es die Patienten, zumal die Schleimhautoberfläche dadurch ja vergrößert wird und noch mehr Schleim produziert wird, als ohnehin schon produziert wird. Und das stört natürlich.
Je ausgeprägter, desto näher kommt die Empfehlung, das möglicherweise auch operieren zu lassen und abzutragen.
Man ist eigentlich sehr zurückhaltend geworden, was Operieren betrifft, weil wir haben ja eine Schleimhauterkrankung, eine Systemerkrankung. Eine Operation hat ja eigentlich nur den Sinn, die Abflusswege zu verbessern, nichts anderes. Also man denkt immer, noch in den 70er Jahren war das so, dass man die Polypen als Krankheitsursache entfernt hat. Heute wissen wir, das ist völlig falsch. Wir müssen die Abflusswege nur öffnen, sonst nichts.
Und dann... Das wäre also dann eine typische Nasennebenhöhlenoperation, genau diese Abflusswege dort freizuhalten oder frei zu bekommen. In Ihrer Klinik wird das regelmäßig gemacht. Mein Kollege Martin Winkelheide, der konnte vor einiger Zeit mal mitverfolgen, wie eine solche Operation abläuft. Und Operateur war Ihr Oberarzt Dr. Felix Knapp.
Heute werde ich eine Patientin operieren, die jetzt schon über mehrere Monate über eine zum einen Nasenatmungsbehinderung, aber dann auch immer wiederkehrende Nasennebenhöhlenentzündungen klagt. Sie ist schon mit unterschiedlichen Antibiotika, Cortison, Nasensprays und auch oralem Cortison vorbehandelt worden und hatte auf die Art und Weise keine wirkliche Besserung erzielt. Wir beabsichtigen mit der Operation die Zugänge zu den Nasennebenhöhlen wieder zu eröffnen, zu erweitern, um damit die Luft wieder frei durch die Nasennebenhöhlen zirkulieren lassen zu können. Ich fahre jetzt mal mit dem Endoskop hier in die Nase. Da sehen wir als erstes die untere Nasenmuschel und fahren weiter bis zum Kopf der mittleren Nasenmuschel. Und wir sehen da eine Schleimhautschwellung dieser mittleren Nasenmuschel. Und wenn wir hier nach hinten fahren, auch hier ist diese glasige Schleimhautschwellung zu sehen, die einem Polypen entspricht. Und genau das ist diese Pathologie. Und genau dort wollen wir eben den Luftweg eröffnen und die Polypen beseitigen. Wir können dann mit unseren Instrumenten die Nasenmuschel vorsichtig auf die Seite drängen. Hier sieht man wieder dieses polypös verdickte Schleimhautgewebe, Blakesley. So, nochmal. Diese Patientin hat wirklich eine sehr enge Nase. Wir haben hier schon mit unseren zwei Instrumenten, also mit der Optik und mit dem Greifinstrument, Schwierigkeiten, hier an Ort und Stelle zu kommen. Kann man sich also gut vorstellen, wie das dann für die Luft ist. Ja? Die kommt da auch nicht so gut hin. Hier diese schwarze Öffnung ist das Kieferhöhlenfenster. In der Kieferhöhle hat die Patientin eigentlich kein Problem. Wir wollen also nur dieses Kieferhöhlenfenster etwas erweitern. Blakesley, jetzt sind wir hier im oberen Nasengang. Jetzt bin ich also an der mittleren Nasenmuschel vorbei. Von vorne hätte man an dieser Stelle gar nicht schauen können. Mit dem Endoskop geht das doch sehr schön. Aber dieses schwarze Loch da oben, das ist schon der Eingang zur Stirnhülle. Den will ich jetzt letzten Endes nur noch erweitern. Der Zugang hier zur Stirnhülle, der befriedigt mich noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen weiter aufmachen. Ja, ich sehe hier an einer Stelle eine dunkle Stelle. Das ist schon mal ganz gut. Aber durch diese Enge der Nase ist es nicht so einfach, sich dann hier ein bisschen zu verschaffen. So, nochmal die Giraffe. Aha. Hier sauge ich gerade entzündliches Sekret aus der Stirnhöhle ab. Ja, das ist zähes Sekret aus der Stirnhöhle. Für den Chirurgen ein sehr befriedigendes Geräusch. Er weiß, dass er da einen Abfluss geschaffen hat. Jetzt bin ich wirklich am Ende der Operation angelangt, werde die Tamponade einsetzen und dann wird die Anästhesie dafür sorgen, die Patientin punktgenau aus der Operation erwachen zu lassen. Wunderbar.
Sekret absaugen, Zugang schaffen, mehr nicht.
Mehr nicht, das ist es.
Das ganze Geheimnis der früher mal viel aufwendigeren Operation. Genau, er nickt. Und wir haben die ersten Fragen. Professor Schipper, der Direktor der HNO-Universitätsklinik Düsseldorf, hat sie gesichtet und mitgebracht hier ins Studio. Zum Beispiel ein 65-jähriger Hörer hat öfter Nasennebenhöhlenentzündung, eine krumme Nasenscheidewand und Polypen. Und der Arzt rät aber dennoch von einer Operation ab. Die zweite Meinung, die er eingeholt hat, sagt unbedingte Operation. Was ist Ihre Einschätzung allein aufgrund dieser Konstellation, Herr Professor Schäfer?
Ja, in den 70er Jahren hat man sehr viel die Nasenscheidewand korrigiert, in dem Glauben, dass dadurch die Belüftung besser ist. Heute wissen wir aufgrund der Langzeitergebnisse und der Nachuntersuchung, dass dem nicht so ist. Und wir sind heute sehr zurückhaltend geworden, was diese Nasenscheidewandkorrekturen betreffen. Eine krumme Nasenscheidewand ist immer noch, ist was Natürliches, also nichts am Körper ist gerade, symmetrisch und ist nicht der einzige Grund, weshalb vielleicht eine behinderte Nasenatmung vorliegt. Häufig ist es eine geschwollene Schleimhaut oder vergrößerte Nasenmuscheln. Die Nasenscheidewand spielt da eher eine untergeordnete Rolle.
Auch das eine wichtige Erkenntnis, denn viele Leute sind ja mit den Operationen regelrecht gequält worden und es wurde nachher dann doch nicht besser, die Erklärung.
Genau, und waren sehr unzufrieden nach den Operationen.
Ein weiterer Hörer leidet an einer chronischen Sinusitis, sagt er. Seit 2 Jahren bleibt der Schleim stecken. Es gibt Schwindel. Was kann man da machen?
Ja, das Problem ist, dass mit zunehmendem Alter sich die Schleimzusammensetzung verändert. Der Schleim wird dickflüssiger, klebriger und lässt sich schlechter runterschlucken und abhusten. Das ist leider ein Problem im Rahmen der normalen Prozesse, die mit dem zunehmenden Alter ablaufen. Man kann sich da nur mit behelfen, dass man viel trinkt, vielleicht mal Zitronenbonbons lutscht, um so ein bisschen die Schleim dass der Schleim flüssiger wird.
Wird der flüssiger durch das immer wieder gepriesene früher Acetylcystein, ACC?
Nein, also das kann man mal kurzfristig nehmen, darf man auf gar keinen Fall länger als 5 Tage nehmen, weil das auch entsprechende Nebenwirkungen hat, auch im Magen-Darm-Trakt, das sollte man nicht tun. Aber es kann kurzfristig zu einer Verflüssigung führen, aber in der Regel wird es dann auch klebriger, das ist der Nachteil. Es wird zwar flüssiger, aber klebriger. Aber klebriger.
Wir haben einen Hörer aus der Schweiz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist, ich bin in Kindertagen allergisch gegen Hausstaub gewesen, diagnostiziert mit Asthma und so weiter. Das hat sich dann immer auf die Nasennebenhöhlen auch niedergeschlagen. Das heißt, ich hatte immer viel, sag ich mal, Rotz in der Nase. Das ist jetzt seit ungefähr 10 Jahren nicht mehr so. Ist allerdings so, dass ich das Gefühl habe, wie eben in dem kurzen, in dem kurzen Beitrag gesagt, dass der Schleim sich verändert, sehr hartnäckig ist. Und der ist bei mir aber nicht auf der Lunge, sondern nur in der Nase und auch nur nach dem morgendlichen Aufwachen. Jetzt kommt noch dazu, dass ich keinen Geruchssinn mehr habe seit 5 Jahren. Das hat sich schleichend verändert. Und ich wollte fragen, gibt es überhaupt Möglichkeiten, Therapien? Also ich habe Nasendusche gemacht, ich habe Dampfbäder gemacht mit ätherischen Ölen und so weiter. Also das wäre meine Frage.
Vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, also Punkt 1, man merkt, Sie haben sich gerade geräuspert, dass dieser Schleim nach wie vor bei Ihnen ein Problem ist. Deswegen mussten Sie sich gerade räuspern, der dann sich auf Ihre Stimmbänder legt. Im Hinblick auf das Riechen muss man sagen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil Riechen ist Lebensqualität, aber das Geruchsorgan ist auch ein Alarmorgan. Das heißt, wir können Feuer riechen, wir können eine Gefahrensituation durch Geruch erkennen. Um das zu prüfen, das, was wir machen würden, ist als erstes eine Kernspintomographie und dort kann man speziell den Riechnerv darstellen. Wir würden uns also erstmal anschauen, ist der Riechnerv degeneriert oder ist er noch intakt? Das kann man heutzutage kernspintomographisch sehr schön darstellen. Und wenn wir das wissen, wenn der noch intakt ist, dann kann man etwas tun, dass vielleicht die entsprechenden Geruchsstoffe wieder an den Nerv gelangen, damit sie wieder ein Riechempfinden haben.
Wie macht man das? Muss man abschwellen vor allen Dingen?
Zum Beispiel eine abschwellende, also eine lokale abschwellende Therapie würde man zum Beispiel machen. Oder man müsste gucken, ob es Gründe dafür gibt, warum der Riechnerv, wenn er intakt ist, verlegt ist. Das würde man sich dann in der entsprechenden Bildgebung dann angucken.
Mhm. Ein anderer Hörer hat ähnliche Fragen, scheint also offensichtlich mit Schleim und Zäh und so weiter ein Problem häufiger zu sein. Hier ist die Frage noch zwischen Rauchen und Nasennebenhöhlenproblemen. Gibt es da einen Zusammenhang?
Gut, es gibt Studien, die haben gezeigt, dass natürlich, wenn Sie auch als Nichtraucher, wenn Sie in entsprechenden Raum sich befinden täglich, wo viel Nikotin sich befindet, das kann zu einer Abschwellung der Nasenschleimhäute führen und zu einer entsprechenden Reaktion im Bereich des Schleims, ja.
Probleme mit den Nasennebenhöhlen, das ist unser Schwerpunktthema und unser heutiger Studiogast ist Experte und Direktor an der HNO-Universitätsklinik in Düsseldorf. Herr Professor Schipper hat Ihre Fragen gesichtet, mitgebracht. Aber wir haben zunächst auch einen Hörer, der schon vor den Nachrichten hier wartete. Deshalb nehmen wir den jetzt gleich als allererstes ran mit seinem Problem. Herr Wolter aus Berlin. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Also ich habe so ein Problem. Immer dann, wenn ich also kurz vor einer Infektion mein Körper reagiert mit extremem Ausfluss, also sowohl Augen als auch die Nase. Das ist, als ob Sie einen Wasserhahn aufmachen und dann läuft das alles raus. Und das Problem ist eigentlich eher, dass man dann verschlucken kann eigentlich, anstelle, dass es irgendwie blockiert. Meine Tochter hat es übrigens auch. Das finde ich ganz interessant. Deshalb wollte ich das einfach mal mitteilen. Wir sind dann eher beide eigentlich relativ knocked out, nicht wegen verstopfter Nase, sondern weil es einfach läuft. Und zwar, man kann fast kaum stoppen. Jetzt wollte ich fragen, ist das eigentlich eine Abwehrreaktion vom Körper? Ist das was Positives? Ist das irgendwie, ja, genau.
Ich blicke zu Professor Schipper. Schönen Dank für die Frage, Herr Wolter.
Ja, es ist eigentlich was Positives, weil wie anfangs der Sendung hier beschrieben, ist es eine Abwehrreaktion. Und wir wissen eben, dass eine Erkrankung oder eine Reaktion des Immunsystems eng verknüpft ist mit dem vegetativen Nervensystem, wie Sie das auch gerade geschildert haben. Es gibt eine überschießende Gegenreaktion Ihres Körpers, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei Ihnen eben sehr stark ausgeprägt. Und diese vermehrte Schleimflussbildung, die Sie jetzt zunächst mal als unangenehm empfinden, sorgt ja dafür, dass die Bakterien oder Viren wieder rausgespült werden aus der Nase, was ja eigentlich positiv ist, damit die sich erst gar nicht festsetzen können.
Die also bei diesem Hörer dann offensichtlich sehr gut funktioniert, bei anderen nicht so.
Vielleicht sogar zu gut, weil es vielleicht seinem Gegenüber unangenehm ist oder er sich verschluckt. Das kann lästig sein, aber es hat eine positive Wirkung.
Und andere würden sich das möglicherweise sogar wünschen, wenn es bei Ihnen so ausgeprägt
genau.
wäre. Danke für den Anruf. Es gibt eine Hörerin, die uns geschrieben hat. Sie schreibt ja in der E-Mail, ich habe seit 2 Jahren eine chronische Nebenhöhlenentzündung rechts, entstanden aus einer unbemerkten Entzündung. Nach einem Jahr war ich bei der HNO-Ärztin, weil ich kaum noch riechen kann. Hier wurde dann die Entzündung festgestellt. Ein Behandlungsversuch mit Clindamycin, 600 Milligramm, scheiterte, weil ich das Antibiotikum nicht vertrug. Die HNO-Ärztin ist für eine Operation. Mein Hausarzt jedoch sagt, die OPs seien selten erfolgreich. Ihre derzeitigen Symptome, stark eingeschränkte Geruchswahrnehmung, leichte Schwellung, Druckempfindlichkeit und nach dem Aufwachen ist die betreffende Nasenseite zu.
Ja, wir sprechen hier von einer sogenannten chronischen Sinusitis. Das ist jetzt was anderes. Anfangs haben wir nur von einer akuten gesprochen, jetzt chronisch. Das heißt, also Symptome, die länger als 3 Wochen andauern und therapieresistent sind. Wir wissen, bei einer chronischen Sinusitis reagiert der Knochen häufig mit. Und das ist das Hauptproblem, dass unter der Schleimhaut der Knochen liegt. Und wenn der sich entzündet, chronisch, wie eine Osteomyelitis, dann kommt die Schleimhaut nicht mehr zur Ruhe. Das heißt, die bleibt chronisch entzündet. Also was Sie hier tun müssen, tatsächlich, Sie müssen die chronisch entzündete Schleimhaut entfernen, operativ. Und dann müssen Sie über längere Zeit ein Antibiotikum nehmen. Das ist lästig. Jetzt nicht vielleicht gerade Clindamycin, es gibt auch Alternativen, um diese chronische Knochenentzündung wieder aus dem Körper rauszubringen. Solange die drin ist, solange muss der Körper gegen diese Entzündung kämpfen und solange wird auch das Krankheitsgefühl bestehen bleiben.
Das wird also dafür sprechen eigentlich, dass man solche Entzündungssituationen möglichst verhindert, dass also nicht erst der Knochen noch mitreagiert.
Genau, man sollte die chronische Sinusitis eigentlich verhindern, wenn es geht.
Das würde jetzt vom Operationstechnischen her dem widersprechen, was Sie vorher beschrieben hatten, dass man eigentlich die Schleimhaut in Ruhe lässt, weil man eigentlich, früher hat man die weggenommen, großzügig, und dann hat man praktisch die Menschen invalidisiert nach heutiger Sicht.
Genau, so ist es. Das heißt aber, hier sprechen wir jetzt von einer Sondersituation, wenn der Knochen chronisch entzündet ist, und das kann man sehr gut sehen in der Computertomographie, in der Hochauflösung, das macht man dann. Und schaut sich vorne den Knochen an. Und wenn der entsprechend verändert ist, das sieht der Radiologe, dann muss man entgegen diesem Credo, die Schleimhaut immer zu erhalten, tatsächlich auch hier die entzündete Schleimhaut entfernen, damit der Knochen sich wieder erholt.
Aber an der Stelle, wo dann eben das identifiziert worden
genau,
ist.
Genau, nur an der Stelle.
Ein Hörer ist jetzt in der Leitung aus der Gegend von Rottweil. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ihre Frage bitte.
So, ich hatte mal eine OP an der Nasenscheidewand und seitdem habe ich jetzt eigentlich ein Problem mit den Nebenhöhlen, also gerade mit den Stirnhöhlen, weil die sind ständig angeschwollen und ich rede dann quasi immer auch so, wie wenn ich eine volle Nase hätte. Dann wurden auch mehrere Therapien damals durchgeführt mit Cortison und Nasenspülung und so weiter, und das ist jetzt schon 4 Jahre her, aber ich habe es dann irgendwann mal aufgegeben, weil es hat jetzt nichts geholfen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben diese Nasenscheidewandoperationen heute, wo man weiß, dass die eigentlich nicht mehr so sinnvoll sind, dass man eher zurückhaltend sein soll, weil wir wissen, dass diese krumme Nasenscheidewand auch einen Sinn hat, denn wir haben in der Nase keinen laminaren Luftstrom, sondern Verwirbelungen, die sind sogar wichtig fürs Geruchsempfinden. Wenn wir diese Wirbel nicht haben, dann würden wir nichts mehr riechen können. Und diese Wirbel führen ja auch dazu, dass zum Beispiel die Stirnhülle besser belüftet wird, also damit sozusagen die Luft auch Richtung Stirnhülle gelangt. Wenn jetzt aber mechanisch das verändert wird, dieses System, ähnlich wie bei einem Düsentriebwerk, und Sie versuchen jetzt sozusagen einen laminaren Luftstrom zu erhalten, vielleicht wenn Sie noch die Nasenmuscheln zusätzlich verkleinern, dann werden die nicht mehr ausreichend belüftet und dann entstehen genau diese Probleme, die Sie gerade beschrieben haben. Dem ist nicht so leicht beizukommen. Man müsste dann speziell in Ihrem Fall erstmal schauen, radiologisch, wie viel Platz oder wie groß sind noch die Nasenmuscheln, wie verhält es sich mit dem Luftstrom. Und dann müsste man speziell individuell in Ihrem Fall gucken, wie man das dann therapeutisch angeht. Aber das ist sicherlich kein leichter Fall.
Das würde die Empfehlung sein, eine spezialisierte Einrichtung möglicherweise auch aufzusuchen, die all diese Untersuchungen dort auch machen kann. Danke für den Anruf. Ich würde aber die Frage noch einmal stellen wollen oder noch einmal nachlegen, dann mit dieser Nasenscheidewandoperation. Ist das ein besonders ausgeprägter Fall oder sehen Sie solche Fälle durchaus auch häufiger? Sie sind ja eine Universitätsklinik, Sie sehen die schwereren Fälle, aber was hören Sie eigentlich aus den Praxen?
Ja, also wir sehen natürlich nur die Extremfälle. Also wir haben ein selektiertes Krankengut. Von daher will ich das jetzt nicht als allgemeingültig darstellen. Also wir sehen ja wirklich nur die Problemfälle. Wir sehen häufig die sogenannte Empty Nose. Das sind diese Patienten, wo man wirklich die Nase entweidet hat, kann ich sagen. Also da fehlen die Nasenmuscheln, die Nasenscheidewand ist begradigt, häufig sogar ein Defekt in der Nasenscheidewand, weil man zu viel weggenommen hat. Und diese Patienten leiden erheblich, weil die haben ein gestörtes Riechempfinden, die haben ausgetrocknete Schleimhäute, die dann dazu führen, dass man ein Dauerkrankheitsgefühl hat. Und das ist sehr, sehr schwierig, dieses sogenannte Empty-Nose-Syndrom zu behandeln.
Gut, also die Empfehlung für alle, die in diese Richtung hin Probleme haben, doch tatsächlich in spezialisierte Praxen oder eben halt sogar Klinikeinrichtungen auch zu gehen, wo all dieses abgeklärt werden kann unter den von Ihnen eben bezeichneten Maßnahmen und Schritten. Mit der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, da melden sich ganz viele Hörerinnen und Hörer, zum Beispiel jetzt aber auch in einer Spezialsituation. Der Hörer ist nämlich Musiker, Blechbläser, wohl, so wie es klingt, Profi. Er verwendet seit über einem Jahr täglich das Nasenspray Mometasexal 50. Das ist also ein kortisonhaltiges. Ja. Ich kenne das auch, habe das auch mal genommen. Chronische Nasennebenhöhlenentzündung hatte er. Bezüglich einer OP hatte er bisher Bedenken, da er Komplikationen fürchtet. Als Musiker wäre eine dauerhafte Verwendung dieses Präparats, dieses Sprays unbedenklich. Gibt es andere Möglichkeiten? Er hat das Gefühl auch, dass die Geruchsfähigkeit nachlässt.
Also er kann nach den heutigen Erkenntnissen, es gibt dazu Langzeitstudien, dass es keine Spätwirkungen gibt im Bereich der Nasenschleimhäute von diesen tropischen Steroiden oder von diesem kortisonhaltigen Nasenspray. Seine Bedenken kann ich verstehen, weil er hat ja erstmal jahrelang üben müssen oder trainieren müssen, dass die ganze Muskulatur im Mund, aber auch die Atmung in der Nase passt, um die entsprechenden Töne mit seinem Musikinstrument herauszubringen. Und wenn Sie in dieses System eingreifen, das würden Sie ja als HNO-Chirurg, dann müsste er wahrscheinlich ganz von vorne wieder anfangen, was natürlich für einen Profimusiker eine Katastrophe ist. Ja. Von daher kann ich seine Bedenken verstehen. Ich würde speziell in diesem Fall sagen, es ist sicherlich günstiger, hier mit den topischen Steroiden weiterzumachen.
Mhm. Nochmal vielleicht auch beurteilen zu lassen mit spezialradiologischen Aufnahmen, wie die Situation ist?
Ja, eventuell, genau, dass man vielleicht nochmal eine Computertomographie der Nasennebenhöhlen macht und speziell, weil er Musiker ist, es gibt ja auch jetzt die Musikermedizin im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, es gibt hier auch in Deutschland einige Zentren, also einige Institute für Musikermedizin, die sich sehr gut auskennen. Das sind meist selber Musiker, die zusätzlich auch Ärzte oder HNO-Ärzte geworden sind, die einen sicherlich da sehr, sehr gut beraten können, weil sie einfach selber Betroffene.
Unser Archiv bietet auch da Möglichkeiten, denn wir haben genau auch diese Thematik auch in Bezug auf HNO hier schon in der Sprechstunde als Schwerpunktthema gehabt. Und jetzt ist ein Hörer am Telefon aus der Gegend von Stuttgart. Schönen guten Tag.
Bin ich das? Ja.
Ja, Sie sind das.
Ja, ja. Die Frage ist schnell gestellt. Wahrscheinlich könnte sich viele Leute interessieren. Früher sagte man, Nase hochziehen sei schädlich, sagte man als Kinder. Und später sagte man, Nase hochziehen sei gesund und runterschlucken sei gesund. Und jetzt ist die Frage, stimmt das, dass der Venturi-Effekt beim Schneuzen die Nebenhöhlen reinigt? Wenn das stimmt, dann wäre das wichtig, das auch zu sagen.
Stimmt das? Danke für die Frage.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Man sieht das ja auch immer bei den Fußballern im Fernsehen, wenn die sich die Nase schneuzen auf dem Fußballplatz, was nicht so ganz appetitlich aussieht. Einige Fußballer haben das ja als Charakteristikum mittlerweile. Wir wissen heute, dass es besser ist, den Schleim runterzuschlucken, weil es auch eine entsprechendere Immunreaktion im Darm gibt. Das ist ganz interessant. Das ist man muss ja auch den gesamten Körper sehen. Und die Darmschleimhaut reagiert ja auch mit entsprechenden Abwehrmaßnahmen. Das heißt, für eine Immunisierung ist das gar nicht schlecht, den Schleim runterzuschlucken. Mhm. Und wenn Sie schneuzen, dann pressen Sie ja den Schleim, wo die Bakterien ja drin sind, der eigentlich raus soll aus dem Körper, in die Nasennebenhöhlen rein. Und das gerade wollen Sie ja verhindern, denn das soll ja raus aus den Nasennebenhöhlen. Also deswegen ist das kontraproduktiv, besser es runterzuschlucken. Die Magensäure zerstört ja zunächst mal die Infektiosität der Viren oder Bakterien, sodass Sie das gefahrlos machen können.
Das war eine klare Frage und das war eine klare Antwort. Und die Medizin hat sich da jetzt endgültig entschieden in dieser Richtung, offenbar. Gut, seit 20 Jahren schreibt eine Hörerin uns, leidet sie an Nasennebenhöhlenentzündungen, hat alles durch, Antibiotika, Cortison, 2 Operationen mit Fensterung beidseitig. Das ist für den Operateur und HNO-Spezialisten eine wichtige Information. Nasenseptumkorrektur haben wir auch schon vielfach gehört heute und Nasenmuschel Laserung. Die beiden OPs haben mein Leiden noch verschlimmert, denn seit der letzten Operation hat sie auch noch einen Keim eingeschleppt, den man da nicht haben möchte. Staphylococcus aureus, alter Erreger in den Nasennebenhöhlen. Meine Frage, die HNOs wissen keinen Rat, verschreiben weiter Antibiotika, diese wirken zeitweise, aber nach 14 Tagen ist der Keim zurück. In meiner Verzweiflung hat sie dann eine Behandlung mit Bakteriophagen, also virusfressenden Bakterien, gestartet, die in Deutschland noch nicht üblich ist. Der gleiche Effekt, Phagen wirken, nach 14 Tagen ist die Nase wieder entsprechend mit diesen Problemkeimen besiedelt. Von einer weiteren OP raten die HNO-Ärzte ab, da das Problem an den Schleimhäuten zu liegen scheint. Die Belüftung ist aber gegeben. Sie möchte loswerden, den Keim, was kann sie tun?
Ja, ein typisches Beispiel dafür, erstens vielleicht, dass auch zu viel operiert wird, also dass man gerade diese Schwellkörper, die Nasenmuscheln, zu viel entfernt hat. Das führt zu einer gestörten Nasenventilation und dann können sich Keime sehr schnell verbreiten oder besser verbreiten, weil einfach der Biofilm nicht mehr intakt ist und die Belüftung nicht mehr so natürlich ist, wie sie eigentlich sein sollte. Was sie beschreibt, spricht eher für eine Schleimhauterkrankung. Was wir machen würden, ist erstmal Blut abnehmen, zum Beispiel den Gesamt-IgE überprüfen, schauen, ob es noch andere Komorbiditäten gibt. Es könnte sein, das müsste man dann im Einzelfall sehen, das könnte zum Beispiel eine Kandidatin sein für ein neues Therapieverfahren, das wir seit Neuestem haben, wo wir jetzt auch gerade zwei Studien durchführen, wo man Antikörper gibt. Wir kennen diese Antikörpertherapien bereits aus dem onkologischen Bereich. Mhm. Und seit Neuestem werden sie sehr erfolgreich auch bei solchen chronischen Sinusitiden eingesetzt. Aber man muss genau hingucken, ist die Indikation gegeben oder nicht. Aber es könnte eine Option sein für diese Patientin.
Mhm. Das wäre so die letzte derzeitige Möglichkeit, die man überprüfen könnte. Sie sagten in unserem Zwischengespräch darüber, dass es ja doch eine sehr teure Therapie ist. Und zum anderen, bei all diesen Therapien wird man auch immer die Nebenwirkungen, die ungünstigen.
Wir kennen die Langzeitwirkungen noch nicht, ja. Deswegen laufen ja gerade die Studien, zum Beispiel in der Lunge oder am Darmtrakt, weil, wie ich schon sagte, der Darmtrakt ist ganz wichtig, auch für die Immunisierung des gesamten Körpers. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was passiert da, wenn wir diesen Mechanismus blockieren, zum Beispiel durch Einsatz solcher modernen Antikörper. Aber das wird die Zeit jetzt zeigen.
Aus der Schweiz gibt es noch einen weiteren Anrufer. Schönen guten Tag.
Hallo?
Ja, hallo. Ihre Frage bitte. Schönen guten Tag.
Aus der Schweiz, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe folgendes Problem, Herr Professor. Ich bin 79, Tierarzt, und meine Tochter ist 35 und die schnarcht schon seit vielen Jahren so grauenhaft. Die kann also überhaupt nicht mehr aus der Nase atmen, sondern wenn sie am Morgen aufsteht, sieht sie aus, wie wenn sie links und rechts eine auf die Ohren bekommen hätte. Und sie riecht überhaupt nichts mehr und hat schon die ganze Odyssee durchgemacht bei den Ärzten. Und ich selbst habe nicht so viel mit dem zu tun gehabt, aber ich habe einfach das Gefühl, dass sie irgendwie nie an die wirklich kompetenten Menschen herankommt, an kompetenten Leute herankommt, die Auskunft geben. Sie nimmt einfach Cortisone und man will jetzt die Nasen, die Zwischenhaut rausschneiden und all diese Sachen, die ich ja alle schon längst kenne und von denen ich jetzt höre, wie die zum Teil überhaupt nicht sinnvoll sind.
Damit unser Experte antworten kann, darf ich einfach bitte sagen, jetzt lassen wir ihn einfach antworten, sonst kommen die Nachrichten. Mehr Zeit haben wir leider nicht mehr.
Ich würde vielleicht empfehlen, also eine Schlafendoskopie zu machen. Das heißt, der Patient wird kurz in eine Narkose gelegt, 3 Minuten lang, und dann wird flexibel endoskopiert. Und dann können wir genau die Stelle orten, wo das Schnarchgeräusch entsteht. Am Zungengrund, in der Nase selber, im Nasenrachen oder vielleicht sogar im Kehlkopfbereich. Und dann wissen wir, wie wir gegen dieses mechanische Hindernis agieren müssen.
Das heißt also, jetzt Cortison einfach zu geben und zu vermuten, es könnte da oder da sein, wäre der falsche Weg. Man muss genau wissen, wo es ist.
Sie müssen die Ursache erstmal identifizieren.
Ist das ein neues Verfahren? Weil das unseren Hörer ja wahrscheinlich.
Die Schlafendoskopie gibt es schon seit vielen Jahren. Im Rahmen der Schlafapnoe ist das entwickelt worden und der Ronchiopathie, also des Schnarchens. Und heute können wir sehr gut damit untersuchen, wo ist die Stelle, wo die mechanische Ursache ist für das Schnarchen.
Das wäre also ein Hinweis, möglicherweise sehr hilfreich für den Anrufer. Danke für den Anruf. Gute Wünsche in die Schweiz. Herzlichen Dank an Sie, aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre anderen Fragen und vor allem an unseren Studioexperten. Er kam heute vom Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Professor Jörg Schipper ist dort Direktor der HNO-Universitätsklinik. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon.